Ja, wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe über die einfach so wundervollen Namen Gottes. Jesus, Abba, Parakletos, Immanuel. Ich möchte heute einen Blick in das Matthäusevangelium werfen und dort finden wir einen Namen Gottes, genauer gesagt einen Namen Jesu in dem Fall, der das ganze Buch, das ganze Matthäusevangelium wie eine Klammer vorne und hinten umschließt. Und bereits im ersten Kapitel, ein paar Verse nach dem bekannten Stammbaum Jesu, da lesen wir, wie der Engel einen Vers aus dem Propheten Jesaja zitiert. Und dort steht: Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und dieser gleiche Name, Immanuel, der steckt auch im allerletzten Satz dieses Evangeliums. Ihr kennt das wahrscheinlich alle schon 100-mal gehört. Am Ende des Matthäus-Evangeliums, da sagt Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt: Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Jesus, also Gott, ist mit uns. Und diese Zusage des Namens Immanuel, dass Gott mit uns ist, das ist nicht einfach nur ein frommer Wunsch der ersten Christen, die das hier aufgeschrieben haben. Es ist auch nicht nur ein vages, ja, Gott ist irgendwo hier bei uns, weil er ist ja überall und allgegenwärtig. Also natürlich auch hier. Und es ist auch nicht nur ein gedankliches Dabeisein, als ob Jesus sagen würde, ja, ich gehe zwar jetzt, aber ich bin in Gedanken bei euch. Oder als ob wir sagen würden, wo auch immer über Jesus gesprochen wird, da ist er dabei, wie man es von einem Toten sagen würde, an den sich die Freunde und Familie erinnern. Es bedeutet so viel mehr. Jesus selbst, der Schöpfer der Welt, der König des Universums, der ewige Gott ist wirklich und wahrhaftig bei uns. Und sein Geist, der lebt in allen, die ihn bekennen als Herrn und Retter. Und das nicht nur, wenn wir uns danach fühlen oder wenn wir uns dessen bewusst sind, sondern auch und gerade dann, wenn wir in Not, in Trauer oder in Verzweiflung sind. Ich durfte in meinem Leben schon oft erleben, dass Gott gerade in schwierigen Situationen bei mir war. Wenn ich verzweifelt war, dann hat er mir Hoffnung gegeben. Wenn ich traurig war, dann hat er mich getröstet. Und als ich ganz, ganz unten war, da war er trotzdem bei mir. Und deshalb bin ich überzeugt, dass es sich unglaublich für uns lohnt, diesen Namen genauer zu betrachten, diesen Namen zu erforschen, was es wirklich bedeutet, dass Gott Immanuel ist, Gott mit uns. Und ich habe gerade schon gesagt, dieser Name, der taucht nicht erst in Matthäus auf, sondern schon früher, nämlich in Jesaja. Die Prophetie, aus der dieser Name kommt, die wurde über 700 Jahre vor Jesu Geburt von dem Propheten Jesaja verkündet. Und natürlich hatte diese Prophezeiung auch eine Erfüllung in ihrer Zeit. Für Ahas, den judäischen König, an den sie gerichtet war, denn kurze Randbemerkung, Prophetie ist in den meisten Fällen ein Reden Gottes in die gegenwärtige Situation und nicht, wie manche meinen, eine Zukunftsweissagung. Klammer zu. Aber auf diese Erfüllung in der Zeit Jesajas möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Viel interessanter an dieser Prophezeiung für uns heute ist, dass Jesaja diese Prophetie inhaltlich schon so formuliert hat, dass über die aktuelle Erfüllung hinaus eine zukünftige, umfassendere Erfüllung schon fast notwendig war. Denn in diesem Spruch, den Jesaja an König Ahas richtet, da ist nicht nur von der Rettung vor den aktuellen Feinden Judas die Rede, sondern er kündigt auch eine noch viel größere Not und Bedrohung an. Es ist also klar, dass das Rettende und das Heilsbringende Gott mit uns, des Immanuels, sich also in seiner göttlichen Vollkommenheit erst in der Zukunft noch erfüllen muss. Außerdem hat Jesaja diese Prophetie sprachlich sehr geschickt formuliert, finde ich. Denn er hat das Wort für junge Frau, was hier in Matthäus mit dem griechischen Wort für Jungfrau wiedergegeben wird, im Hebräischen aber so gewählt, er hat nämlich das Wort Alma verwendet. Und das hat er so gewählt, dass Ahas damals nicht groß Augen gemacht hat und dachte, oh, da wird jetzt eine Jungfrau schwanger, da muss ich drauf achten, sondern es konnte auch einfach ganz normal bedeuten, eine junge Frau wird bald heiraten und ein Kind zur Welt bringen. An sich ganz normal, sodass Ahas sich auf die Bedeutung für seine Zeit konzentrieren konnte. Aber trotzdem hat dieses Wort Alma immer noch diese Konnotation von Jungfräulichkeit. Also es kann durchaus eine Jungfrau meinen und widerspricht so auch nicht der uns bekannten Deutung. Und weil Gott von seinem Wesen her uneingeschränkt für uns ist und nicht gegen uns, weil er uns unglaublich liebt, hat er beschlossen, schon damals, schon am Anfang der Geschichte mit der Menschen, dass er es nicht in diesem unvollkommenen Zustand belassen will. Im Alten Testament war es so, dass sich nur einzelne Menschen unter bestimmten Voraussetzungen für eine kurze Zeit in Gottes Gegenwart begeben durften. Und Gott hat in seiner Liebe und weil er für uns ist, beschlossen, das zu ändern. Er wollte diese ursprüngliche Beziehung zu uns Menschen wiederherstellen, wie sie im Garten Eden von Anfang an gedacht war. Und so wurde diese Prophetie schließlich auch zur Gänze erfüllt, als die Jungfrau Maria vom Heiligen Geist erfüllt wurde, schwanger wurde und schließlich den Sohn Gottes selbst zur Welt brachte. In Matthäus 1 wird die Prophetie aus Jesaja auch genau so gedeutet. Dort sagt der Engel Gottes zu Josef im Traum, also Marias Verlobtem: Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus, Retter, nennen sollst. Denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Wer jetzt gut aufgepasst hat, wird bemerkt haben, dass Jesaja die Geburt eines Jungen ankündigt, den man Immanuel nennen soll. Und der Engel Josef aber die Anweisung gibt, das Kind, das Maria zur Welt bringen wird, Jesus zu nennen. Sagen manche, ja, schöne Vorhersage, schöne Deutung, aber hat sich ja nicht erfüllt. Dumm gelaufen, gell? Aber dass es da einen Unterschied gibt, das liegt ganz einfach daran, dass Jesu Auftrag hier auf der Welt, nämlich die Rettung von uns allen, für uns absolut heilsentscheidend ist. Ohne Jesu Errettung von unseren Sünden, da könnten wir kein ewiges Leben haben, keine Beziehung zu Gott und wären zerbrochen geblieben. Diese Beziehung zu unserem Schöpfer wäre zerbrochen geblieben. Und deshalb wurde der Messias, weil sein Auftrag für uns so wichtig ist, Jesus genannt. Also Jahwe ist Rettung. Doch sein Wesen, das Wesen Jesu, das war Immanuel vom Feinsten. Jesus war von seinem Wesen her wirklich Gott mit uns. Und weil Gott absolut und schon immer für uns war und ist und immer sein wird, wurde der Sohn Gottes selbst Immanuel, Gott mit uns. Und damit beginnt die ich sage jetzt mal, erste Phase des messianischen Immanuels. Der ewige, transzendente Gott, also der nicht Teil dieser materiellen Welt ist, die wir kennen und die aus uns heraus alles ist, was wir kennen können. Dieser Gott, der kommt herab in unsere Welt und den Menschen dadurch ganz, ganz nah. Und das ist nebenbei bemerkt ein Aspekt, der das Christentum von allen anderen Religionen der Welt unterscheidet. Denn sonst geht es eigentlich immer darum, wie der Mensch zu Gott kommen kann. Wie er das Heil, die Erlösung, die Vollkommenheit erlangen kann oder wie auch immer man es nennen möchte. Und die verschiedenen Regeln in den Religionen geben dem Menschen dabei einen Rahmen und zeigen ihm den Weg, wie er das angeblich schaffen soll. Doch solche Versuche, die sind immer, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, mit einer großen Unsicherheit verbunden. Denn der Mensch in jeder Religion kann nie mit absoluter Sicherheit sagen, dass er das Ziel seines Lebens erreicht hat. Er kann sich dessen nie wirklich hundertprozentig sicher sein. Ob er die vollkommene Stufe der geistigen Entwicklung oder den Einzug ins Paradies oder die Einhaltung aller Gebote erreicht hat, da bleibt immer eine Unsicherheit. Und selbst Menschen, die sagen, sie haben keine Religion, im Atheismus oder Materialismus, gibt es am Ende des Lebens immer noch etwas, was man hätte erreichen können, was man aber nicht erreicht hat. Oder was man hätte bekommen können, was man nicht bekommen hat. Und in gewisser Weise, muss man sagen, sind wir Christen, was das angeht, noch viel, viel extremer. Denn wir glauben, dass wir aus eigener Kraft nicht einmal in der Lage sind, Gottes Maßstäbe vollkommen zu erfüllen. Wir glauben aber gleichzeitig, dass bereits eine Verfehlung, eine Sünde, wie die Bibel sie nennt, ausreicht, um uns für alle Ewigkeit von Gott zu trennen. Weil er absolut gerecht, absolut heilig ist, reicht schon eine Kleinigkeit, eine Verfehlung, um uns von ihm zu trennen. Und wenn das Ende der Geschichte wäre, dann wären wir, wie Paulus es einmal ausdrückt, die bedauernswertesten Menschen auf der Welt, die armseligste Glaubensgemeinschaft. Denn wir wären dann alle zum ewigen Tod verdammt. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, wie Paulus es in Römer 3 ausdrückt. Doch die gute Nachricht ist, und deshalb sind wir alle hier, dass wir nicht nur einen absolut gerechten Gott haben, der keine Sünde in seiner Gegenwart zulässt und der keine Ungerechtigkeit ungestraft lässt, sondern wir haben auch einen unendlich liebevollen und gnädigen Gott, der alles, aber auch wirklich alles daran setzt und gesetzt hat, dass diese zerbrochene Beziehung zu ihm, zwischen ihm und uns, seinen Menschen, wiederhergestellt wird. Und um das zu erreichen, da wurde Gott selbst Mensch und lebte als Mensch auf dieser Erde, die er selbst geschaffen hatte. Und ich finde, das ist eine Botschaft, die unglaublich befreiend ist. Denn wir müssen uns nicht mehr selbst anstrengen, irgendwie irgendwelche Vorgaben zu erfüllen, um Gott nahe zu kommen, um zu ihm zu kommen. Sondern es ist genau umgekehrt. Gott kommt zu uns. Über unser Heil, unsere Ewigkeit entscheidet nicht mehr, wie bei anderen Religionen, was wir tun, wie wir leben, sondern nur noch, was Jesus für uns getan hat. Gott selbst war in Jesus Christus wirklich bei den Menschen. Er war wie sie, ein echter Mensch, der unter ihnen lebte. Doch er war auch ganz anders, denn er hatte keine Sünde, durch die er von Gott getrennt worden wäre. Er lebte also zwar in dieser gefallenen Welt, doch selbst hatte er immer noch eine absolut intakte Beziehung zum Vater. Und so konnte er auch stellvertretend für uns ans Kreuz gehen und damit für alle unsere Sünden bezahlen. Er hat unsere Strafe für unsere Sünden auf sich genommen und mit seinem Leben und der Trennung vom Vater dafür bezahlt. Und doch blieb er nicht tot, sondern er stand von den Toten auf und er schenkt jedem das ewige Leben, der ihn als Retter in sein Leben aufnimmt. Jedem, der ihn als Jesus, als Retter in seinem Leben Immanuel sein lässt, Gott mit uns. Und daran erinnern wir uns auch im Abendmahl, was wir nachher gemeinsam feiern wollen, dass Jesus, und das hat Jesus in seiner Zeit, als er bei den Menschen war, eingesetzt, damit wir uns immer daran erinnern, was er für uns getan hat. Und es ist eine Art und Weise, ihm auf besondere Weise nahe zu kommen und ihn zu erleben. Doch der letzte Satz im Matthäusevangelium, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit, der zeigt uns schon, dass Jesu Verschwinden aus dieser materiellen Welt hier raus, seine Himmelfahrt, nicht das Ende Gottes als Immanuel ist, also als Gott mit uns, sondern eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Das ist eigentlich erst der Anfang. Ich sag mal, die zweite Phase des messianischen Immanuels, von Gott mit uns. Denn nach seiner Himmelfahrt, nachdem Jesus wieder in den Himmel aufgenommen wurde, hat er seinen Jüngern und damit jedem seiner Jünger, auch bis heute, den Heiligen Geist geschenkt. Gott selbst, der in unseren Herzen Wohnung nimmt. Und wenn zuvor Gott als Mensch bei uns war, dann lebt er jetzt sogar in uns. Stellt euch das wirklich mal vor. Der allmächtige Gott, der Schöpfer der Welt, der das Universum in seiner Hand hält, das wir mit unserem Gehirn eigentlich gar nicht wirklich begreifen können, der entscheidet sich, in den Herzen seiner Kinder Wohnung zu nehmen. Und dadurch ist er nicht nur in uns gegenwärtig, sondern auch in allen anderen Christen. Und ich fand das so bewegend, eben in der Lobpreiszeit. Ich hatte das Privileg, hier vorne zu sitzen. Und ich sage euch, es ist einfach wundervoll, wenn man von hinten den ganzen Chor der Gemeinde singen hört, Gott anbeten hört und ihn lobt. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, keinen schöneren Chor als die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Gott anbetet. Es war irgendwie ein sehr bewegender Moment. Das hat mir bewusst gemacht, dass Gott in uns nicht nur bedeutet, dass er in uns lebt, sondern auch in allen unseren Geschwistern im Glauben. Und ich möchte euch mal eine Frage stellen. Wenn ihr betet, wenn ihr zu Gott betet, betet ihr dann zum König auf seinem himmlischen Thron? Oder betet ihr zu Jesus als einem Freund, der neben euch steht, mit dem ihr euch austauscht? Oder habt ihr eigentlich gar keine konkrete Vorstellung, wie Gott aussieht oder zu wem ihr da gerade betet? Das ist auch okay. Aber ich möchte euch heute jetzt gerade mal einladen, kurz innezuhalten, in euch zu gehen und dort in euch Jesus zu finden. Ich möchte euch einladen, mal die Augen zu schließen und euch auf das zu fokussieren, was in euch gerade passiert. Auf euer Herz und auf Jesus, der in eurem Herzen wohnt. Nehmt euch ein paar Augenblicke Zeit dafür, Jesus dort zu finden und zu erkennen. Jesus, ich danke dir, dass du in uns wohnst. Dass du dich entschieden hast, in unseren Herzen zu leben und uns mit deinem Geist zu erfüllen. Ich bitte dich, dass du dich von uns finden lässt, wenn wir uns jetzt und in Zukunft auf dich in unserem Herzen konzentrieren. Lass uns sehen und spüren, dass du nicht nur ein Gott bist, der im Himmel thront oder der bei uns ist, sondern dass du ein Gott bist, der in uns lebendig ist. Amen. Ich möchte euch einfach ermutigen, das in Zukunft einfach jeden Tag immer wieder zu machen und euch bewusst zu machen, dass Gott selbst in euch lebt. Denn es ist etwas unglaublich Wertvolles. Was bedeutet das aber jetzt für uns persönlich, dass Immanuel für uns auch Gott in uns ist? Ich will nicht zu viel ausholen, denn wir haben in den letzten Wochen schon mehrfach einiges darüber gehört. Aber eine Sache möchte ich noch mal ein bisschen näher eingehen. Und dazu möchte ich eine Stelle vorlesen, auch aus Jesaja, ein Kapitel später als diese Prophezeiung, die wir gehört haben. Dort finden wir nämlich diese Erwähnung von Immanuel auch wieder. In Jesaja 8, Verse 9 und 10. Tobt, ihr Völker, und erschreckt. Hört zu, Nationen in der Ferne, rüstet nur, ihr werdet doch zerschmettert. Rüstet nur und resigniert. Schmiedet ruhig Pläne, sie werden in die Brüche gehen. Beratet euch so viel ihr wollt, es kommt doch nichts dabei heraus. Denn Gott steht uns bei. Oder wörtlich, denn Immanuel. Und ich finde das eine erstaunliche Zusage. Egal, was unsere Feinde machen, sie können nicht siegen, denn Immanuel, denn Gott ist mit uns. Und damit sind nicht nur Menschen gemeint, die uns nicht wohlgesonnen sind oder feindlich gegenüberstehen, sondern alle möglichen Feinde. Seien es widrige Umstände, Anfechtungen, Schicksalsschläge oder auch Depressionen. Vor bald 9 Jahren, ein paar Monate nach Benajas Geburt, musste ich selbst durch eine solche Zeit gehen. Von einem auf den anderen Moment, von jetzt auf gleich, ist in mir drin alles zusammengebrochen. Und ich selbst wurde gebrochen. Und mit diesem einen kleinen Moment fing eine schwere Zeit für mich an. Ich konnte aus mir heraus kaum noch beten, eigentlich gar nicht mehr. Ich hatte keine Perspektive mehr, keine Hoffnung. Ich war wirklich am Boden zerstört und konnte eigentlich gar nichts mehr machen. Ich konnte mich nicht mal mehr irgendwie in irgendetwas investieren. Es war tatsächlich so schlimm, dass Jenny hinterher, also als ich wieder daraus rausgekommen war, meinte, dass diese Zeit für sie so war, als hätte sie in der Zeit 2 Kinder gehabt. Und ich wusste einfach nicht mehr weiter. Ich war verzweifelt. Und doch wusste ich irgendwie noch, Gott ist trotzdem da. Ich fühlte mich nicht danach, absolut nicht. Ich hatte das Gefühl, meine Gebete, die ich ab und zu mal gebetet habe, die gingen hier so bis zur Decke, als wäre hier so ein massiver Bronzeschild über mir, wo irgendwie alles abprallt. Und doch hatte ich irgendwie die Gewissheit, dass Gott da war, mitten in dieser Not. Und tief in meinem Innern, da wusste ich irgendwie, vielleicht sogar nur unterbewusst, dass Gott es auch nicht bei dieser Not belassen würde, sondern dass er mich da rausholen würde. Ich hatte keine Hoffnung, aber irgendetwas in mir wusste das noch. Und ich wusste sogar, und das wurde im Nachhinein immer deutlicher, dass das, was ich gerade durchmachen musste, dass Gott das zum Guten gebrauchen würde. Ich wusste, dass mich letztendlich nichts, aber auch gar nichts von Gottes Liebe trennen konnte. Und das hat mir damals selbst in der tiefsten Verzweiflung einen Funken Mut gemacht. Und trotz, dass diese Zeit schwierig war und ich erstmal nur weiter abgestürzt bin, habe ich erleben dürfen, selbst in dieser Tiefe, dass Gott Menschen zu mir geschickt hat, die mich begleitet haben, die mich ermutigt haben, mitgetragen haben, die für mich gebetet haben, als ich es nicht mehr konnte. Ich habe erlebt, wie er mir Hilfe zuteil werden ließ, auch dadurch, dass ich sehr schnell professionelle Hilfe bekommen habe, wo viele leider monatelang darauf warten, wenn es akut ist. Ich habe erlebt, dass er mir im Lauf dieser Zeit nach und nach neue Perspektiven geschenkt hat und mir neue Wege aufgezeigt hat, wo ich langgehen kann. Und letztendlich hat er mich aus dieser Not wieder herausgehoben. Es hat lange gedauert und ich musste an vieles rangehen. Aber er hat mir Hilfe, Perspektive, letztendlich sogar wieder Freude und Frieden geschenkt. Ich habe erlebt, und das kann ich jetzt im Nachhinein voller Freude bezeugen, dass Gott für mich ist, weil er meine Not zum Segen hat werden lassen. Nicht nur für mich, sondern auch für andere. Ich habe erlebt, dass Gott bei mir ist, in meiner tiefsten Not. Selbst da hat er mich nicht allein gelassen, als ich gefühlt in einem dunklen, schwarzen Abgrund war, sondern er hat Licht in mein Leben gebracht, immer wieder. Am Anfang nur Funken, dann Kerzen und irgendwann wieder ein loderndes Feuer. Ich habe erlebt, dass Gott in mir ist. Nicht, weil ich in einer Depression plötzlich freudig war, sondern weil ich es erlebt habe, dass er mir beigestanden hat. Immanuel in der tiefsten und vielleicht intimsten Form, die wir uns vorstellen können. Und ohne diesen Immanuel, ohne Gott mit uns, würde ich heute auch nicht hier vor euch stehen. Und ich könnte nicht davon berichten. Er, Gott in mir, hat mich durch diese Zeit gebracht und getragen und sogar gestärkt. Und ich durfte erleben, was Jesaja hier geschrieben hat. Tobt ihr Völker und erschreckt. Hört zu, Nationen der Ferne, rüstet nur, ihr werdet doch zerschmettert. Rüstet nur und resigniert. Schmiedet ruhig Pläne, sie werden in die Brüche gehen. Beratet euch so viel ihr wollt, es kommt doch nichts dabei heraus. Denn Immanuel, denn Gott steht mir bei. Ich durfte erleben, dass egal was mich angegriffen hat, alles was mich fertig gemacht hat, die Selbstzweifel, die Verzweiflung, die Trostlosigkeit, all das konnte letztendlich nichts ausrichten, weil Gott mit mir war. Paulus drückt es in seinem Brief an die Römer so aus: Wenn Gott für uns ist, wer kann da gegen uns sein? Und es ist eine unglaubliche Wahrheit, die wir als Christen, als Kinder Gottes erleben dürfen, immer wieder. Und auch wenn dieses Gott in uns ist, was ich gerade beschrieben habe, dieses Gott in uns schon das tiefste ist, was wir uns irgendwie nur vorstellen können, wird es irgendwann mal noch tiefer und umfassender werden, diese Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir in die Ewigkeit eintreten irgendwann, dann werden wir Immanuel, Gott mit uns, in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Vollkommenheit erleben. Es ist dann nicht, in Anführungszeichen, versteht mich nicht falsch, in Anführungszeichen nur der Sohn, der bei uns ist. Es ist auch nicht nur der Heilige Geist, der in uns lebt. Nein, wir werden in einer innigen Gegenwart des dreieinigen Gottes leben. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wie das wirklich sein wird, das können wir uns eigentlich nicht mal im Ansatz vorstellen. Und das ist etwas, worauf wir uns richtig freuen dürfen, denn irgendwann mal wird es einfach perfekt. Dann wird Gott wahrhaftig Immanuel sein. Immanuel bedeutet also, Gott ist für uns. Er hat alles in Bewegung gesetzt, um die Trennung zwischen ihm und uns zu beseitigen. Er hat alles in Bewegung gesetzt und alles eingesetzt, um die innige Beziehung, die er am Anfang für uns erdacht hat mit ihm, wiederherzustellen. Und er will, dass alles, was wir erleben, das Gute und das Schlechte, zu einem Segen wird. Immanuel bedeutet, Gott ist bei uns. Er wurde selbst Mensch und lebte bei seinen Geschöpfen. Er ging für uns ans Alleräußerste und er erkaufte uns mit seinem Tod das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit. Und Immanuel bedeutet, Gott ist in uns. Wenn wir dieses Geschenk Jesu annehmen, will er in uns wohnen. Und er gibt uns die Gewissheit, dass wir errettet sind. Wirkliche Gewissheit. Wir können felsenfest behaupten, ich weiß hundertprozentig, was mit mir passiert, wenn ich in die Ewigkeit komme. Und er will uns in sein Ebenbild verändern und uns ein wahrhaftiges, erfülltes Leben schenken, durch alle Schwierigkeiten hindurch. Und Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und das für alle Ewigkeit. Denn wir dürfen nach unserem irdischen Leben Gottes Liebe, seine Freude, ihn selbst von Angesicht zu Angesicht erleben und ihm gegenübertreten und in einer vollkommenen Verbindung mit ihm leben. Und dann wird es kein Leid mehr geben, keine Leere und auch nichts, was uns noch irgendwie aus seiner Gegenwart trennen kann. Halleluja, wenn das mal nicht ein Grund zur Freude ist. Amen.